Deutschlandfunk Interview.
Der Volkskongress in China ist ein wichtiges Datum. Allerdings ist es auf der einen Seite eine demokratische Tradition. Auf der anderen Seite kann man fragen, wie demokratisch ist das eigentlich, was da abläuft? Denn einiges oder das meiste ist vorher entschieden. Inzwischen ist es eine Demonstration der Stärke vor allen Dingen, was wir da beobachten. Und genau so soll es auch sein. Darüber wollen wir reden mit Reinhard Bütikofer für die Grünen im Europäischen Parlament jetzt bei unserem Telefon. Guten Morgen, Herr Bütikofer.
Guten Morgen, Herr zu Heide.
Herr Bütikofer, ich habe gerade gesagt, dieser Volkskongress ist vor allen Dingen oder wird eine Demonstration der Stärke. Gehen Sie damit?
Es ist inszeniert als Demonstration der Stärke, aber wenn man genau hinschaut, kann man durchaus auch Schwächen erkennen. Zum Beispiel macht sich die Regierung in China erhebliche Sorgen um die demografische Entwicklung und erweist sich demgegenüber als ziemlich hilflos. Jetzt wird zwar erschwert, dass Frauen sich scheiden lassen, weil man sich davon eine höhere Fertilitätsrate erhofft. Aber in Wirklichkeit fällt der Regierung nicht ein, wie sie damit umgehen soll, dass die Bevölkerung schnell schrumpft und damit zum Beispiel auch das Arbeitskräftepotenzial relativ schnell zurückgeht. Das sind erhebliche Schwierigkeiten, die nicht so ins Zentrum gestellt werden, aber die trotzdem den Weg Chinas beeinflussen werden.
Das heißt, all das, was wir da in diesen Tagen hören, und das ist ja, was nach außen vor allen Dingen transportiert wird, Wirtschaftswachstum in diesem Jahr möglicherweise von 6%. Sie sagen, naja, das ist im Moment Aufnahme. Die strukturellen Schwierigkeiten des Landes sind bei weitem nicht überwunden.
Ja, das gilt auch für einen zweiten Bereich, die Klimapolitik. Da hat ja der chinesische Parteichef letztes Jahr vor der UNO-Generalversammlung Ankündigungen gemacht. Man wolle möglicherweise vor 2030 schon den Höhepunkt der CO2-Emissionen erreichen. In diesem Fünfjahrplan findet sich davon nichts. Es bleibt weiter beim Jahr 2030, obwohl Greenpeace in China zu dem Ergebnis gekommen ist, es wäre auch möglich, diesen Höhepunkt 5 Jahre vorher zu erreichen. Und wenn man sich dann anguckt, wie die Energiepolitik jetzt da vorgeschrieben wird für die nächsten 5 Jahre, muss man sagen, China ist keineswegs auf einem Dekarbonisierungspfad. In den letzten 4 Jahren sind die CO2-Emissionen regelmäßig gestiegen und die sollen auch bis 2025 jetzt nochmal weiter steigen. Der Kohleverbrauch soll zunehmen, der Ölverbrauch, der Gasverbrauch soll zunehmen. Es steigt zwar auch die erneuerbare Energie, aber nicht genug, um insgesamt die Bilanz ins Positive zu kehren. Und auf dem Weg, den China da jetzt aktuell einschlägt, ist das Ziel einer Klimaneutralität bis 2060 überhaupt nicht zu erreichen.
Wirtschaftswachstum, habe ich vorhin schon mal gesagt, zementiert den Machtanspruch der Partei. Diese Formel gilt immer noch?
Ja, und der Machtanspruch steigt auch. Und das geht nicht nur um ein Wirtschaftswachstum an und für sich, sondern hier wird das Ziel stark betont einer Technologieunabhängigkeit. Man kann fast sagen einer Technologieautarkie. Und eine Strategie, die schon in den letzten 5 Jahren eine Rolle gespielt hat. Damals hieß es Made in China 2025. Die wird jetzt in den 14. Fünfjahresplan eingebaut. Und das heißt, China will bei Robotik, bei seltenen Erden, bei Flugzeugmotoren, bei Medizintechnik, Landmaschinenbau, Werkzeugmaschinen für Schiffsbau und so weiter, Navigationssystem, also bei besonders wichtigen modernen Technologien vollständig vom Ausland unabhängig sein. Das ist also nicht eine Vorstellung einer Integration in die Weltwirtschaft, sondern die Vorstellung eines Grenzenziehens gegenüber der Weltwirtschaft.
Das heißt, die Systemfrage wird beantwortet oder versucht zu beantworten unter der Überschrift "Wir haben gewonnen"?
Naja, das ist die Propaganda. Wir haben gewonnen, wir gewinnen auch weiter. Wir segeln mit dem Wind der Geschichte in unseren Segeln. Ich glaube, dass diese Propaganda im Moment eine gewisse Stärke zieht, auch daraus, dass wir in Europa wie auch in den USA ja sehen konnten, dass zum Beispiel der Umgang mit der Pandemie nicht gerade ein Glanzstück war und wir auch ansonsten ja ziemlich offen über unsere Schwächen, die Schwächen in unseren Gesellschaften, die soziale Ungleichheit und so weiter reden. Aus dem allem saugt China natürlich ein Stück weit eigene Zuversicht, aber ich glaube, was dabei eben unterschätzt wird, sind die Selbstheilungskräfte einer offenen Gesellschaft. Und deswegen glaube ich, ist da viel, viel Propaganda, Mutmachpropaganda, die nicht wirklich in der Realität gründet.
Wir kommen gleich noch auf die Frage, welche Reaktionen möglicherweise notwendig sind. Ich will einen Moment noch bleiben bei China, weil Sie sich da gut auskennen. Die Frage ist ja, wofür? Also ich habe gerade auf der einen Seite gesagt, der ökonomische positive Weg, der da beschrieben und beschrien wird, zementiert den Machtanspruch. Wofür? Auch militärisch übrigens. Ökonomie auf der einen Seite, militärisch auf der anderen Seite.
Kann man auch erwähnen. Also letztes Jahr sind die offiziell in der Statistik ausgewiesenen Militärausgaben um 6,6% gestiegen. In den nächsten 5 Jahren sollen sie um höheren Prozentsatz steigen. Also man kann von einer fortgesetzten chinesischen Politik der Aufrüstung sprechen. Und das macht inzwischen vielen Ländern in Chinas unmittelbarer Nachbarschaft zunehmende Sorgen. Und China hat ja in den letzten Jahren auch demonstriert, nicht nur im südchinesischen Meer, sondern auch gegenüber Japan im ostchinesischen Meer oder gegenüber Indien an der Himalaya-Grenze, dass es durchaus bereit ist, diese militärischen Fähigkeiten aggressiv einzusetzen. Und ich glaube, dass da sich abzeichnet das Bild eines Landes mit imperialen und hegemonialen Ambitionen.
Das heißt, Hongkong ist nur der erste Schritt.
Hongkong wird eine ganz besondere Rolle spielen jetzt bei diesem Volkskongress, weil die verbliebenen Reste von Demokratie in Hongkong jetzt durch Befehl aus Peking weggesäubert werden. In Zukunft darf für das Amt des Verwaltungschefs in Hongkong, das ist im Moment Frau Carrie Lam, noch nicht mal jemand kandidieren, auch nur kandidieren, wenn er der Kommunistischen Partei nicht passt. Die Mehrheiten werden alle so gestopft mit Loyalitäten für die Kommunistische Partei, dass ein Demokrat gar nicht mehr antreten darf. Selbst für die legislative Versammlung Hongkongs, die aufgestockt wird auf 90 Mitglieder von derzeit 70, dürfen nur Kandidaten antreten, die vorher von Peking-loyalen Kräften für glaubwürdig gehalten worden sind. Und weil man dem immer noch nicht traut, hat man zudem jetzt vor, an großen Teil, fast die Hälfte der Sitze in dieser Legislativversammlung direkt von Peking aus zu bestimmen. Das heißt, man schafft sich ein paar Hosenträger und 2 Gürtel an, um zu verhindern, dass überhaupt irgendein Demokrat jemals was zu sagen hat. Diese rabiate Art hat man aber auch offenkundig Taiwan zugedacht. Das ist, glaube ich, das Nächste, was auf den Schirm kommen muss.
Jetzt ziehen wir den Strich drunter und fragen nach den Reaktionen. Sie haben gesagt, die Chinesen versuchen, die Abhängigkeit vom Ausland zu begrenzen oder zu mildern. Jetzt könnte man sagen, das ist ihr gutes Recht. Ich meine, gibt es andere Nationen auch. Wir Deutschen glauben auch, wir könnten unentwegt exportieren, ohne uns vielleicht über die ökonomischen Folgen der Defizite bei anderen dann Konsequenzen zu machen. Also wenn die Chinesen so eine ökonomische Strategie fahren, was sollten wir Europäer, oder was können wir Europäer tun?
Naja, das eine, was man jedenfalls nicht tun sollte, ist sich einbilden, dass man auf Dauer erfolgreich sein wird, indem man als großes deutsches Automobilunternehmen zum Beispiel immer noch mehr Eier in den chinesischen Korb packt.
Wenn ich dazwischen gehen darf, im Moment aber das einzige Erfolgsgeheimnis ist, wenn man die Bilanzen dieser Firmen sich anguckt, ohne China, was da bei Daimler und bei BMW rausgekommen wäre oder würde, das wissen wir, ne?
Naja, Da ist halt die Frage, welchen Zeithorizont Sie ins Auge fassen wollen. Wenn Sie nur auf die nächsten Quartalsergebnisse oder auf den nächsten Jahresabschluss blicken, dann ist das vielleicht richtig, was Sie sagen. Aber wenn Sie auf die Zukunft blicken, wenn Sie eine langfristige Industriestrategie ins Auge fassen wollen, wenn Sie wollen, dass wir in Deutschland eine lebendige, eine kräftige Industrie auch noch in 20 Jahren haben, dann ist vielleicht diese Strategie kurzsichtig.
Was müsste passieren?
Ich glaube, eins kann man sich an China abgucken. China hat sich jetzt vorgenommen, jedes Jahr die Ausgaben für Forschung und Entwicklung um 7% zu steigern. Im Moment ist der Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung in China insgesamt ungefähr 2,4% des Bruttosozialprodukts. Das ist ein ehrgeiziges Ziel nach vorne. Und ich glaube, davon kann man sich eine Scheibe abschneiden und sagen, wir müssen genau an der Stelle auch zulegen. Wir müssen die digitale Innovation, wir müssen die Öko-Innovation vorantreiben. Das schafft uns Zukunft.
Und politisch, wie gehen wir um mit diesem neuen Hegemon, wie Sie ihn gerade beschrieben haben?
Ich glaube, wir müssen als allererstes zur Kenntnis nehmen, dass das ein Land ist, das sich vornimmt, nicht nur nach eigenen Regeln zu handeln, das heißt, sich ans internationale Recht nur dort zu orientieren, wo es passt, und im Falle Hongkongs oder im Falle Xinjiangs einfach dann oder beim Südchinesischen Meer einfach internationales Recht zu missachten, sondern auch ein Regime, das anderen Ländern das eigene die eigene Politik aufdrängen will, dass Länder unter Druck setzen will, wie jetzt zum Beispiel aktuell Australien, die sich überhaupt trauen, eine kritische Äußerung zu machen, die werden dann ökonomisch erpresst. Und ich glaube, daraus folgt ganz schlicht, dass Länder, die am Multilateralismus interessiert sind, den China zwar im Munde führt, aber faktisch konterkariert, dass die solidarisch miteinander sein müssen, dass Demokratien solidarisch sein müssen. Ich wundere mich schon, dass in Europa kaum jemand was sagt zu diesem Fall Australien. Selbst zum Fall Schweden sagt in Deutschland kaum jemand was, obwohl wir da diese Solidarität an den Tag legen müssten.
Reinhard Bütikofer für die Grünen im Europaparlament heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk zur schwierigen Lage und zum Umgang mit China. Danke für das Gespräch.
Danke Ihnen.